Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 12. Mai 2023, mit meinen besten Vorabwünschen zu einem hoffentlich erholsamen Wochenende. Ich habe mich etwas abreagiert in meinem schweizerischen Programm. Ich habe dort den Schneidbrenner der reinen Vernunft ausgepackt, um den Wahnsinn, der uns heute umzingelt, hoffentlich präzis darzulegen, auszufräsen mit klinischer, skalpellartiger Präzision hier in der Sendung auszubeineln. Und das Ganze gipfelt dann in einem, ich würde sagen, auch international kompatiblen Aufruf, dem Sozialismus, der Selbstvergötterung des Menschen entgegenzuwirken. Denn das ist nämlich heute die ganz große Problematik. Wir sind wieder in Zeiten, wo die Menschen anfangen, Gott zu spielen. Sie setzen sich auf den Thron, auf den obersten Thron und maßen sich an, hier die Schöpfung insgesamt in die Hände zu nehmen und im Namen natürlich dieser Weltbeglückung, dieses planetarischen Erweckungsprozesses, die fürchterlichsten Höllen und Unglücke heraufzubeschwören. Das ist die Lehre der Geschichte, der Versuch, das Paradies, auch das grüne Paradies, das Nirvana auf Erden zu schaffen, führt immer in die Hölle, und zwar direkt, und zwar auf ungespitzte Art und Weise. Brandgefährlich hier diese Anmaßung, und ich habe auch darauf hingewiesen, dass die Journalisten, anstatt diesem Wahnsinn Widerstand zu leisten, da auch noch mitmachen und diese falschen da, sich selbst vergötternden Absolutautoritäten, wie sie immer auch daherkommen mögen, als grüne Propheten oder als Verfechter der westlichen Werte gegen die Despotie im Osten, dabei allerdings selber bei uns die Despotie errichten, die Meinungsvielfalt zertrümmern. Anstatt diesen anmaßenden Irrläufern, diesen Verrückten hier, das ist ja nichts Neues unter der Sonne, das hat es immer wieder gegeben, anstatt dem Widerstand zu leisten, sind die Medien zu Komplizen dieser Selbstvergötterung des Menschen geworden. Passen Sie auf, lassen Sie sich da nicht einlullen, lassen Sie sich da von diesem neuen, grün angemalten Sozialismus, auch von diesem kriegerischen Gehabe, das jetzt um sich greift, von dieser Weltkriegsmentalität, die da zur Selbstverständlichkeit zu werden droht, lassen Sie sich davon, meine Damen und Herren, nicht anstecken. Sie stehen mit Ihrer Meinung nicht allein, auf keinen Fall. Und ich hoffe, ich setze alles daran, Ihnen gute Argumente zu liefern, Sie aber auch stimmungsmäßig aufzumuntern, dass Sie da gut gelaunt Widerstand leisten können. In den Schweizer Medien auch dieses Kriegsvirus, die Kriegspandemie, man jubelt bereits, man fiebert bereits den Kämpfen auf der Krim entgegen. Stellen Sie sich das einmal vor. Die Krim ist heute Teil von Russland nach einer Volksabstimmung, die mehr demokratische Legitimität hat als das, was zu der Wahl von Frau von der Leyen in Brüssel geführt hat, oder sicherlich viel mehr demokratische Legitimität hat als die völkerrechtliche Existenz der Ukraine, die von drei Politbüromitgliedern 1991 in einer Waldlichtung ist diese Ukraine sozusagen auf eine Landkarte gekratzt worden. So ist das Ganze entstanden. Man muss sich doch einmal auch mit den Ursachen und den tieferen Hintergründen auseinandersetzen. Passen Sie auf, das ist der Sozialismus. Und die Sozialisten, das habe ich auch noch gesagt in der Schweizer Sendung, die haben natürlich im 20. Jahrhundert ein Horrorregime aufgezogen. Die Internationalsozialisten in Moskau und die Nationalsozialisten in Berlin. Das waren die beiden Raubtiere, die sich gegenseitig zerfleischt haben und die dann vor allem auch einen ganzen Kontinent, eine ganze Welt ins Unglück gestürzt haben. Vor allem natürlich die Nationalsozialist, die diesen verrückten Krieg entfesselt haben. Aber das waren alles Sozialisten, das waren alles Kräfte, die den lieben Gott beerdigt haben, für tot erklärt haben, um sich stattdessen, um ihre Diktatoren stattdessen an die Stelle Gottes zu setzen. Die Folgen kennen wir. Das ist die fürchterlichste Hölle, die entstehen kann, wenn die Menschen selber Gott spielen. Da müssen wir aufpassen. Das sind die ewigen Herausforderungen, die es gibt. Der Mensch, ich, wir, gegen die Macht, gegen die Anmaßung, gegen das Ende der Bescheidenheit, gegen das Ende der Demut, gegen das Ende der Dankbarkeit, wenn da plötzlich so ein paar angebliche Masters of the Universe sich da aufblustern, so Ochsenfrösche und Wichtigtuer, und die da glauben, dass die Welt retten zu müssen oder sie sozusagen beherrschen zu müssen, sie da vor sich selber retten zu müssen und so weiter, ihnen Befehle erteilen zu müssen. Das ist ein Verstoß gegen unsere zivilisatorische Errungenschaft der Demokratie und des Rechtsstaats. Und es ist fürchterlich, wie mit was für einer frivolen Leichtfertigkeit sich heute da allerlei, auch staatliche Autoritäten, Behörden über das Recht hinwegsetzen. Jüngstes Beispiel sind diese Klimakleber. Ich habe gerade ein Interview gehört in einer österreichischen Zeitung, also auf einem österreichischen Portal, Ö24. Da ist mit einer Frau Krumpeck, ich glaube Marta Krumpeck, einer Biologin, ist da gesprochen worden. Sie ist eine Klimakleberin, war schon x-mal im Gefängnis, immer wieder da voll dabei, mit einer Selbstverständlichkeit, wo es einem kalt den Rücken runterläuft, sagt sie, ja, es gibt eben höhere Gesetze als das Gesetz. Ja, das haben die Totalitären, das haben die Faschisten auch gesagt. Wir müssen uns nicht mehr an die Gesetze halten, wir können einfach auf die Straße gehen, wir packen doch die Knarre aus und knallen einfach alle ab, die uns nicht passen. Weil wir ja auch der Meinung sind, dass wir die Welt retten müssen. Die internationalen Sozialisten haben gesagt, wir müssen die Welt vor der Bösartigkeit der Bourgeoisie und der Klassenausbeutung, das müssen wir bewahren. Und die Nazis haben gesagt, wir müssen die Welt retten, indem wir sie von dem Weltübel des Judentums befreien und den Rassismus, eine Rasse, auf dieser Welt zur Herrschaft bringen. Ich meine, das ist Wahnsinn, meine Damen und Herren. Und wenn dieser Wahnsinn regiert, wenn man sich da verbündet mit so einem Ideal, wie krank es auch immer sein mag oder wie verführerisch es auch immer klingen mag, dann wird es gefährlich, weil diese Leute haben tatsächlich das Gefühl, dass sie sich für jede Schandtat ermächtigen können, weil sie eben das Gute tun. Das Böse, meine Damen und Herren, das ist eben nicht Macbeth, der von Gewissensbissen zerfressene Übeltäter, der seinen König umbringt und dann daran wahnsinnig wird und zerbricht. Das ist sozusagen das gutmütige Böse. Das schlimmere Böse ist natürlich das überschießende Gute. Das sind die, die glauben, das Gute zu verwirklichen. Und diese Klimakleber, das ist natürlich nicht die gleiche Stufe wie die Internationalsozialisten und die Nationalsozialisten oder die Faschisten, aber das hat auch eine faschistische Unerbittlichkeit, eine faschistische Ausschließlichkeit in dieser Bewegung drin, die sich emanzipiert von unseren politischen Ordnungen, auch von der verfassungsrechtlichen Grundlage unseres Staates. Sie berufen sich dann eben auf höheres Recht, das sie natürlich selber verfügen. Diese Frau Krumpeck sagt im Interview, sie werde erst dann aufhören, sich auf die Straße zu kleben, wenn ihr A, die Todesstrafe angedroht werde, oder B, wenn man es geschafft habe, das politische System so umzugestalten, dass Leute entscheiden, die auf die Wissenschaft hören und natürlich auch demokratisch legitimiert sind. Wobei bis zu diesem Zeitpunkt natürlich alle von der Demokratie ausgeschlossen sein werden, die eine andere Meinung haben. Und sie meint auch nicht, sie meint nicht die Wissenschaft, sie meint die Wissenschaftler, die das sagen, was ich für richtig erachte. Das ist eine zutiefst undemokratische Haltung, die um sich greift, die toleriert wird, die geduldet wird. Unsere Politiker gehen mit diesen Klimaklebern, geben sie Audienzen. Ich meine, Entschuldigung, das sind Verbrecher, das sind Rechtsbrecher. Kann jeder, der die Gesetze missachtet, auf eine Audienz hoffen beim Staatspräsidenten oder bei einem Minister? Das ist doch völlig verrückt. Und wenn man diese Stimmungen hier einfach sich ausbreiten lässt, da die Klimakleber, die sich nicht an die Rechte halten. Dort müssen die Waffen exportiert werden, zum Beispiel in der Schweiz, obwohl es der Rechtsordnung widerspricht. Da machen wir dieses. Deutschland hat mit der Lieferung von Helmen begonnen und Schutzwesten. Mittlerweile hat man Panzer und Flugzeuge bewilligt. Ich meine, wir sind hier auf einer ganz abschüssigen Bahn und das, was wir machen, ist das Gegenteil von dem, was wir zu verteidigen vorgeben, nämlich die Werte des Westens. Die Werte des Westens sind eben nicht totalitär. Das ist Pluralismus. Westen ist für mich natürlich auch Verständigungsbereitschaft und nicht diese Dr. Strangelove-Mentalität, wo man jeden, der eine andere Meinung hat, das ist sozusagen ein Vaterlandsverräter, den musst du einsperren, das ist ein Landesverräter. Und so reden wir ja heute, so reden sie heute. Jeder, der mit den Russen reden will, der für politische Verhandlungen ist, das ist ein Liebesknecht von Putin, ist ein Lustknabe der Russen. Ich meine, was sind das für verwahrloste Vorstellungen, die da um sich greifen, meine Damen und Herren? Wir müssen das doch hier mal zur Kenntlichkeit entstellen. Also passen Sie auf, denn die Medien, die verpacken das da Ganze natürlich in wohlklingende Formulierungen, um Ihnen das Hirn sozusagen zu betäuben, um Ihnen die kritische Hirnhälfte wegzunarkotisieren, um Sie auch noch einzulullen in diesen Wahnsinn. Demokratie, Freiheit heißt Widerspruch gegenüber der Macht, heißt Widerspruch gegenüber denen, die glauben, den Ton angeben zu müssen und allen ein schlechtes Gewissen einzureden, die anderer Meinung sind. Das ist Demokratie und Freiheit, diesen Leuten die rote Karte zu zeigen. Ich habe in Budapest ein Interview gemacht mit Václav Klaus, dem früheren tschechischen Präsidenten. Eine ganz große Figur, für mich einer der nicht nur alten weißen Männer, sondern ein alter, sehr weiser Mann, ein hochweiser Mann, der hat 100-mal mehr auf dem Kasten als all diese 35-jährigen, allglatten, geschniegelten Streber, die heute in den Talkshows irgendwelches stromlinienförmiges Zeug absondern. Das sind die Leute, die noch die Geschichte erlebt haben, den Sozialismus. Hochinteressant, in der jüngsten Weltwoche müssen Sie lesen. Wir diskutieren auch über unsere gemeinsame Enttäuschung über die Amerikaner. Also leistet diesem neuen Sozialismus, diesem neuen Totalitarismus Widerstand. Und da habe ich auch gleich ein passendes Zitat, meine Damen und Herren, von Heinrich. Ich oute ja hier die Zuschreiber nicht, weil ich nicht weiß, ob sie das wollen. Heinrich verfügt über einen Doktortitel, Deutschland. Er schreibt mir: Sehr geehrter Herr Köppel, zu Ihren Ausführungen über den Sozialismus passt ein Wort von Otto von Bismarck. Zitat: Eine Nation, die sich gegen den Sozialismus nicht wehrt, wird ihm verfallen, wer auch immer die Personen sein werden, die an der Spitze stehen. Otto von Bismarck, der hat's gesehen. Nein, ich plädiere nicht für die Sozialistenverfolgung gemäß Bismarckschen Gesetzen. Aber die Erkenntnis, dass man sich dagegen wehren muss und das süße Gift des Sozialismus, das verführerische Gift, es ist eben ein süßes Gift, das ist ansprechend, das ist nie ausgestorben, das ist nie verschwunden. Die Sozialisten sind nicht verschwunden, sie sind einfach immer wieder bankrott gegangen, aber sie kommen zurück und sie finden immer wieder neue Begründungen und neue Anmalungen, neue Tapezierungen, um ihr altes Gift neu zu verkaufen, neu zu träufeln. Und die Sozialisten haben immer gesagt, sie werden das Paradies auf Erden verwirklichen. Ob es das proletarische Paradies ist, das Gerechtigkeitsparadies, das ökologische Paradies, das Klimaparadies, das ist immer das Gleiche. Sie müssen diesen Paradiesvögeln der Politik, denen müssen sie misstrauen, bei denen müssen sie aufpassen. Die sind gefährlich. Weitere Zuschrift, hochinteressant, von Wolfgang aus Berlin. Guten Tag, Herr Köppel. Wie jeden Tag beginnen wir den Tag mit Ihrer Sicht auf die Themen der Welt. Ein Genuss für uns. Vielen Dank. Eine Anmerkung zu heute haben wir allerdings. Der Sozialismus in der DDR, in dem wir über 30 Jahre aufgewachsen sind, hat die Familie sehr hochgehalten und mit vielfältigen Maßnahmen unterstützt. Sollte sie doch die Keimzelle der neuen Gesellschaft sein und war besonders geschützt. Ihr Einwurf mit sozialistischer Unterwanderung oder Zertrümmerung der Familie stimmt so nicht. Es gab sogar ein Familiengesetzbuch in der DDR und ich zitiere den Paragraphen 1. Der sozialistische Staat schützt und fördert die Ehe und Familie. Staat und Gesellschaft nehmen durch vielfältige Maßnahmen darauf Einfluss, dass die mit der Geburt, Erziehung und Betreuung der Kinder in der Familie verbundenen Leistungen anerkannt und gewürdigt werden. Staat und Gesellschaft tragen zur Festigung der Beziehungen zwischen Mann und Frau und zwischen Eltern und Kindern sowie zur Entwicklung der Familie bei. Die Bürger haben ein Recht auf staatlichen Schutz ihrer Ehe und Familie, auf Achtung der ehelichen und familiären Bindungen. Vielen Dank, Wolfgang. Also die Woke-Fanatiker, die Woke-Prediger von heute gehen noch hinter den sozialistischen Staat, hinter die DDR zurück. Aber als ehemalige Bürger der DDR wissen sie auch, dass in diesen sozialistischen Verfassungen das, was drinsteht, nicht immer ganz dem entsprochen hat, was dann herausgekommen ist. Das ist dann das Orwellsche Phänomen des Doublespeak. Man sagt Freiheit und sperrt die Leute ein. Man sagt Familie und mein Staat. Aber ich will Ihnen da nicht bestreiten, dass diese Absichtserklärungen da waren. Und ich kann natürlich auch nicht beurteilen, wie der Familienalltag in der DDR war. Für mich ist einfach die sozialistische Ideologie in ihrer klassischen Prägung letztlich eine Ideologie, die sich gegen Eigentum, gegen Gott und gegen die Familie richtet. Aber vielen Dank für Ihre Differenzierungen. Nichts scheint Trump zu schaden. Der Ex-Präsident muss der Autorin E. Jean Carroll Millionen zahlen wegen sexueller Nötigung und Verleumdung. Bisher hätte ein solches Urteil das Ende einer politischen Karriere bedeutet. Im Fall von Trump gelten offenbar andere Regeln. Hält hier etwas miesepetrig der Tagesanzeiger fest? Ja, warum gelten da eigentlich andere Regeln? Ja, weil ein Großteil der Amerikaner, Millionen von Wählern, die Trump die Stimme gegeben haben, der Auffassung sind, dass diese Prozesse eben nichts mit Justiz zu tun haben, sondern rein und einzig mit Politik. Das ist eine Hexenjagdjustiz, die gegen Trump gebracht wird. Und das durchschauen die Leute und darum schadet es ihm auch nicht. Darum steigt er in den Umfragen, wenn so etwas passiert, weil seine Gegner sich längstens entlarvt haben, weil sie eben versucht haben, den demokratischen Entscheid der Trump-Wahl 2016 mit juristischen Mitteln, mit Impeachment-Verfahren, mit Untersuchungen, mit falschen Vorwürfen, Russland-Verschwörungstheorien, für Millionen von Dollars, von Steuergeldern haben sie versucht, Trump fertig zu machen, aus dem Amt zu drücken, weil sie unterlegen sind. Ich meine, die in Amerika den demokratischen Entscheid der Wähler nicht akzeptiert haben, man wirft immer Trump vor, da mit seiner Wahllüge schießt man sich ein, die das nie akzeptiert haben, die demokratische Entscheidung der Amerikaner, das sind die Demokraten. Die haben von Anfang an gesagt, ja, das ist Wahlbetrug. Trump wurde von den Russen installiert. Und plus die ihn gewählt haben, das sind sowieso alles einheimische Terroristen und Geisteskranke, denen sollte man am ehesten noch das Wahlrecht wegnehmen. Ich meine, das ist die Stimmung in Amerika. Ich sage nicht, dass es auch nicht Republikaner gibt, die es umgekehrt genauso sehen. Aber die Demokraten sind denn da alles andere als heilig. Die sind vor allem scheinheilig. T-Mobile schließt Flaggschiff im San Francisco Store, da der Massenexodus eskaliert. Verfall von San Francisco, Sodom und Gomorra an der amerikanischen Westküste. San Francisco, man muss die Blumen ins Haar stecken, wenn man dann dorthin fährt, put your flowers in your, und so weiter. Sie kennen dieses Lied. Dieses San Francisco ist zu einer Kriminalitätshölle verfallen aufgrund der progressiven linken Politik, die der explodierenden Kriminalität nicht Herr wird, ja, diese geradezu befördert durch eine Vernachlässigung der Strafjustiz und entsprechende auch milde Gerichtsurteile. Und das führt jetzt dazu, dass Firmen da abwandern, unter anderem Deutschland, T-Mobile schließt den Flagship Store in San Francisco. Unglaublich, was diese linke Politik da verursacht. Sie sehen Vorgeschmäcker davon, zum Beispiel in Berlin, in Deutschland. Dann ist festgenommen worden der ehemalige Premierminister und ehemalige Weltstar des Cricket, Imran Khan, sehr, sehr fadenscheinig da in Pakistan. Ich kann die Hintergründe nicht beurteilen, aber eine nach wie vor hochpopuläre Figur, ehemaliger Premierminister in Pakistan, war mit Jemima Goldsmith verheiratet in London. Eine internationale polyglotte Erscheinung, hochinteressant, dem müssen wir in der Weltwoche nachgehen. In den USA, wenn Hunter angeklagt wird. Die Schlinge zieht sich zu. Bei uns melden die Medien fast nichts darüber. Die Familie Biden ist heilig, weil eben alles Propaganda ist und die Amerikaner jetzt im Krieg stehen und die deutschen Medien da als sozusagen Beweihräucherungsbrigade auch mitmachen und da entsprechend jubeln und Blumen werfen, anstatt diese amerikanische Regierung zu hinterfragen. Offensichtlich ist es so, es könnte Anklage geben gegen Hunter Biden. Es gibt ja auch diese Vaterschaftsklage. Es ist gerade dieser Tage ein Untersuchungskomitee der Republikaner an die Öffentlichkeit getreten. Die haben gesagt, dass die Biden-Familie ganz massiv Geld abkassiert hat durch die finanzielle, die wirtschaftliche Verwertung des Vizepräsidentenamtes von Joe Biden, dem heutigen Präsidenten. Man habe da 10 Millionen gebunkert, von anderen Beträgen ist die Rede. Und hier nun also die Möglichkeit einer Anklage gegen den Präsidenten. So, man muss das alles natürlich sehr genau anschauen und auch die Möglichkeit einer politischen Justiz selbstverständlich auch hier in Anschlag bringen. Allerdings sind die Medien in den USA größtmehrheitlich für Biden und gegen Trump. Also ist, wenn es hier zur Anklage kommt, nicht der politische Mainstream sozusagen brandbeschleunigend zugange, sondern dann muss man schon davon ausgehen, dass Härteres dabei ist, weil die Medien ja alles versucht haben, um das unter dem Deckel zu halten. Da sind ja auch entsprechende Artikel zensuriert worden im Wahlkampf. Bei uns hat ja sowieso jede mediale Berichterstattung über Amerika ihre Glaubwürdigkeit verloren. Das ist reine Einseitigkeit, ähnlich wie jetzt über den Krieg in Russland. Zeigt Ihnen einfach, dass die Medien hier ihre Funktion der demokratischen Kontrolle und Vielfalt nicht mehr gerecht werden. Dann eine interessante Aussage. Christian Lindner, der deutsche Finanzminister und FDP-Chef, ist ja ausgeladen worden von China, nachdem Frau Baerbock die Neutralität Chinas kritisiert hat im Krieg, zum wiederholten Male da den Chinesen an den Karren gefahren ist. Und Lindner hat nun etwas Interessantes gesagt. Ich möchte Ihnen das hier vortragen. Lindner selbst kündigte, Zitat, einen selbstbewussten und realistischen Umgang mit China an. Wer nur auf wirtschaftliche Beziehungen setzt, der verliert ein Stück der zivilisatorischen Mission, schrieb Lindner auf Twitter und weiter. Wir lassen uns unsere liberalen Werte nicht für gute Geschäfte abkaufen, brauchen aber eine bessere Balance als früher. Es wäre aber naiv zu glauben, Deutschland könne sich wirtschaftlich von China einfach abkoppeln. Ich meine, wenn man das runterbricht, das klingt ja auch noch so vordergründig überzeugend. Ja, ja, wir wollen ja nicht den Ausverkauf der Seele betreiben, wegen des Geldes unsere Werte fahren lassen. Aber was Lindner hier sagt, ist im Grunde Neokolonialismus. Also man muss diesen Chinesen hier den deutschen Way of Life beibringen. Und wenn wir dann Geschäfte machen, dann müssen wir ihnen auch unsere Werte aufzwingen, unsere Werte, die wir ja selber mit Füßen getreten haben, die Freiheit. Ich meine, Lindner, Corona, all diese Entscheidungen, die Freiheitsrechte der Bürger in Deutschland einfach mit einem Fingerschnippen ausgeknipst haben. Ich meine, sie haben Verurteilungen von Leuten, die sich nicht so äußern, wie das die Regierung möchte. Sie haben einen Verfassungsschutz, der auf Oppositionsparteien losgeht. Welche Werte will man da eigentlich exportieren? Wollt ihr China auf dem Weg zur friedlichen Demokratisierung abbringen? Wollt ihr die in einen totalitären Staat zurückverwandeln mit diesen scheinwestlichen Pseudo-Unwerten, die da während Corona und anderen Entwicklungen zu beobachten gewesen sind? Das ist eben dieser arrogante Ton aus dem Westen. Da kann ich Ihnen sagen, das geht den Chinesen fürchterlich auf die Nerven. Weil das haben sie in den letzten 150 Jahren gehabt. Das ist sozusagen eine verbale Kanonenbootpolitik. Und ich finde es bestürzend, dass eine FDP, die ja eben gegen dieses Gutmenschengehabe, gegen dieses Burla-Galerie-Predigen, die ja hier noch sozusagen die Realpolitik hochhalten sollte und sicherlich nicht, wenn sie Ergebnisse produzieren will, die Chinesen auch noch öffentlich vorführen möchte. Das macht man ja auch im Privatleben nicht. Wenn sie einem guten Freund, mit dem sie Geschäfte machen, wenn sie dem etwas Ernsthaftes sagen wollen, dann sagen sie ihm das unter vier Augen und nicht auf Twitter. Und da merken sie eben, dass Christian Lindner auch nicht begriffen hat, was Realpolitik ist. Greichen-Affäre, wie grünes US-Kapital das Wirtschaftsministerium penetriert, korrumpiert hat, Stiftungen, Denkfabriken, gekaufte Journalisten, ein Artikel da, sehr interessant. Ich kann das zusammenfassen. Gut, dass das herauskommt. Das sind augenöffnende Entwicklungen. Da sehen Sie einfach, dass dieser grüne Filz eine Realität, eine klassische Wirklichkeit ist, die man allzu lange nicht hat zur Kenntnis nehmen wollen. Ein Thema kann ich hier nicht mehr ansprechen. Es gibt eine Diskussion darüber, wer eigentlich den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Und auch da ist eine beunruhigende Diskussion im Gange. Man versucht jetzt sozusagen der Sowjetunion ihre Verdienste abzusprechen, den Russen auch die Bedeutung ihrer Opfer auszureden. Man versucht jetzt die Russen so hinzustellen, dass sie den Zweiten Weltkrieg nicht gewonnen haben, Hitler nicht besiegt haben, sondern dass sie zusammen mit Hitler den Zweiten Weltkrieg Weltkrieg ausgelöst hätten, durch diesen Hitler-Stalin-Pakt, durch diesen Molotow-Ribbentrop-Teufelspakt, der ja tatsächlich ein fürchterliches Ereignis war in der europäischen Geschichte. Aber auch da muss man sich natürlich etwas auseinandersetzen, wie es dazu gekommen ist. Und die Sowjets wollten ja ursprünglich mit den Engländern einen Vertrag machen, aber die haben sie eben auf die lange Bank geschoben. Die Polen haben derart extreme Bedingungen gestellt, dass dies aus Sicherheitsüberlegungen die Sowjets nicht annehmen konnten. Und so haben sie am Schluss, und ich würde sagen, nicht ganz ohne Verzweiflung, einen Vertrag mit den Deutschen abgeschlossen, um hier sozusagen die beiden Raubtierkäfige gegeneinander abzugrenzen. Und als dann Hitler diesen Krieg ausgelöst hat, nicht mit Stalin zusammen. Ich meine, das ist eine Frechheit, den Russen vorzuwerfen, sie hätten den Zweiten Weltkrieg ausgelöst mit diesem Vertrag. Das stimmt nicht, da könnte man sagen, der Versailler Vertrag gegen die Deutschen habe den Zweiten Weltkrieg ausgelöst, die Engländer sind schuld, die Amerikaner sind schuld und die Franzosen sind schuld. Das ist natürlich eine komplette manipulative, ideologisch motivierte, zu tagespolitischen Zwecken gebrachte Verfälschung der Ursachen. Die Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Niemand hat sie gezwungen, Polen anzugreifen. Und dass die Russen mit den Deutschen einen Vertrag gemacht haben, nachdem ihnen die Engländer und die Polen sozusagen die rote Karte gezeigt haben, beziehungsweise mit Bedingungen gekommen sind, die nicht annehmbar waren für die Russen, kann man jetzt heute nicht den Russen die Schuld am Zweiten Weltkrieg geben. Und das ist für mich auch wieder Ausdruck, wie eben diese Kriegspropaganda alles in sich hineinfrisst und alles verpolitisiert und vermoralisiert, dass am Schluss eine Dämonisierung der Russen stattfindet, dass am Schluss dann Hitler noch der Good Guy ist und der Bösewicht, das sind dann alles die Russen, und aus dieser Gleichung verschwinden dann die wahren Übeltäter. Hier findet eine gefährliche Verschiebung statt, meine Damen und Herren, da müssen wir auch aufpassen, da müssen Sie aufpassen, weil das wird in den Medien natürlich durchaus überzeugend vorgetragen, in salbungsvollen, schönen Formulierungen. Zum Glück gibt es Weltwoche Daily. Meine Damen und Herren, ich schließe für heute, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie trotz allem zuversichtlich. Das Unheil kommt das Licht. Die Vernunft setzt sich durch. Und wir haben eine Ausgabe der Weltwoche, wie bei jeder Weltwoche. Da fühlen Sie sich nach dem Lesen besser als vor dem Lesen, haben aber in alle Abgründe der Gegenwart hinabgeblickt. Aber das, was wir auf dem Titelbild haben, ist kein Abgrund, sondern ein positives, zukunftsvisionäres Gemälde und Gebilde. Sarah Wagenknecht mit ihrer Vision für Deutschland, aber auch viele andere ganz anders geartete Artikel mit unterschiedlichen Meinungen in der neuen Ausgabe. Abonnieren Sie das online oder print. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Wir sind auf 149.000 Abonnenten. Die 150.000 Marke müssen wir knacken. Ich freue mich und wünsche Ihnen eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns wieder spätestens am Montag bei Weltwoche Daily, dazwischen noch unsere Meilensteine, das neue Wort zum Sonntag und vielleicht noch eine Spezialsendung von wo aus auch immer, wo ich mich gerade aufhalten möge. Machen Sie es gut, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, das war's und jetzt endgültig schönes Wochenende.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.